أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 131. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Und die Juden sprachen, die Christen fußen auf nichts. Dagegen sprachen die Christen, die Juden fußen auf nichts, also haben keine Basis. Und beide, also sie alle, Juden und Christen, yatlun al-kitab, lesen und rezitieren das Buch. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Genauso sprachen auch diejenigen, die nicht wissen, so wie ihr Wort ist. Also auch die, dass die, die kein Wissen haben, die über das Buch von Allah kein Wissen besitzen, haben auch ähnlich ihrer Worte gesprochen. Allah wird also zwischen ihnen richten am Tag der Auferstehung, in dem, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Juden und Christen. Hier wird gezeigt, was sie voneinander denken. Und zwar, der hat keine Basis, der fußt auf nichts, nur wir sind dagegen auf der richtigen Basis, auf der richtigen Wahrheit. Und alle, die außer uns sind, fußen auf nichts. Wir sind im richtigen Volk geboren, wir sind die richtige Gruppe und alles andere ist falsch und nichtig. Der Hintergrund von dieser Ayah ist, dass einmal eine Delegation aus Najran, das war ein christliches Gebiet zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die kamen nach der Eroberung von Mekka nach Medina zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um sich dort mit dem Propheten über den Islam und ihre zukünftigen Stellung innerhalb der islamischen Herrschaft zu besprechen. Die Christen saßen also dort beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, und was dort dann alles gesprochen wurde und wie ihnen der korrekte Glaube oder wie sie zum korrekten Glauben eingeladen wurden, das werden wir noch genauer in Surah Ali Imran durchnehmen. Hier nur so viel, dass als sie dort saßen, kamen auch einige Juden aus Medina dazu, setzten sich dazu und es fing ein Gespräch an, das zu einer Diskussion wurde. Diese Diskussion wurde dann zu einer Anschuldigung, besonders zwischen den Juden und Christen, und sie sagten zueinander, dass ihr seid völlig falsch, ihr fußt auf nichts, und dagegen sagten die Juden zu den Christen, nein, ihr fußt auf nichts. Also ihr seid ohne Basis, ihr habt keine Wahrheit, und so gingen die Beschuldigungen gegenseitig weiter. Und Allah sagt also dazu, dass, guck, Juden und Christen sprechen übereinander so, und genauso sprachen auch die, die kein Wissen haben. Aber es muss doch einen Unterschied geben. Juden und Christen, warum yatlun al-kitab? Sie lesen doch das Buch. Sie müssten doch besser wissen, wer auf der Wahrheit ist und wer nicht. Was die Kriterien dafür sind, auf der Wahrheit zu sein und welche nicht. Wieso sprechen sie genau solche Worte wie die, die kein Wissen haben? Und auch eine Kritik, dass benehmen sich so Leute, die Wissen vom Buch haben, die das Buch von Allah rezitieren, sich selbst groß zu wähnen, sich selbst absolut richtig zu wähnen und die eigenen Taten völlig zu vergessen und andere zu beschuldigen? Benimmt sich so jemand, der das Buch von Allah rezitiert? Ja, heute zum Beispiel viele Muslime, auch die vielleicht einer Gruppierung folgen oder vielleicht einem bestimmten hohen Menschen folgen, ja, dann ist jeder auch von sich selbst überzeugt. Ja, vielleicht habt ihr das noch nicht so erlebt, aber wenn man einen Blick auf die islamische Welt wirft, dann gibt es sehr viele Gruppierungen. Und wirklich, manchmal ist es so extrem, dass manche Gruppierungen sich für absolut 100% richtig halten und alles andere für absolut falsch halten. Und man muss dieser Gruppierung angehören, ansonsten hat man keine Chance, der Wahrheit anzugehören. Ja, genau, das ist dasselbe, was die Juden und Christen voneinander dachten. Sie sahen alles durch diese, sie können sagen, Da'sub-Brille. Da'sub ist eine überhöhte Liebe zum eigenen Stamm, zur eigenen Gruppierung zu haben. Überhöht. Wie wir letztes Mal auch schon oder vorletztes Mal dieses Gedicht rezitierten von diesem Dichter aus der Jahiliyyah, der sagte, wahrlich, ich gehöre dem und dem Stamm an, und wenn mein Stamm irre geht, dann gehe ich auch irre, und wenn mein Stamm auf dem richtigen Weg ist, dann bin ich auch auf dem richtigen Weg. Ja, das ist Ta'assub. Ja, also mit dem Stamm sein, ob recht oder unrecht, weil der Stamm ja über die erste Priorität ist für alles. Und genauso, wenn wir den Stamm ersetzen durch die eigene Gruppierung, durch die eigene Richtung, durch Jude oder Christ sein, durch einen bestimmten Namen tragen, jeder Name außer Muslim natürlich, dann gilt das auch für die, die sich so selbst betrachten, dass sie nur wegen diesem Namen, nur wegen dieser Kopierung, allein deswegen schon auf der Wahrheit sind und alles andere ja absolut falsch ist. Ja, zum Beispiel, wir müssen diesem und diesem Alim folgen und Allah möge alle Ulama beschützen und wir respektieren jeden Gelehrten, aber es ist trotzdem falsch, jemanden so überhöht darzustellen und alles andere so falsch, natürlich alles außer Koran und Sunna. Nur Koran und Sunna verdienen es, dass man sie uneingeschränkt und ohne Vorbehalte für 100% richtig erklärt. Und alles, was danach ist, kann relativ gesehen werden. Und Allah kritisiert also, so sprachen auch diejenigen, die vor ihnen waren, die kein Wissen besitzen, so wie ihre Worte sind. In Ibn Kathir heißt es, dass diese, die nicht Wissen haben, dass das möglicherweise die Nationen oder Völker sind, die vor den Juden und Christen existierten, also vor der Tora und der Injil. Und Wallahu alam, Ibn Kathir sagt aber auch, dass damit auch die Araber zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint sein können, weil sie ja kein Buchvolk waren. Sie waren ja bis zur Sendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Volk, das kein Buch von Allah besaß. Und deswegen werden sie auch Al-Ummiyuna genannt, die Analphabeten. Nicht nur, weil sie nicht lesen und schreiben konnten, die meisten von ihnen, sondern auch, weil sie keine Buchbesitzer waren, noch kein Buch von Allah erhalten hatten. Erst der Koran war das erste Buch, das sie von Allah erhalten hatten, im Gegensatz zu den Juden und Christen. Und wenn wir die jetzt betrachten, dann diese Ahle Mekka, diese Bewohner von Mekka, diese Götzendiener, die Araber der Jahiliya, die dachten ja auch, dass sie alleine auf Haq wären. Dass die Art und Weise, wie sie ihre Religion praktizieren, dass das die einzig richtige wäre. Wir müssen dazu sagen, dass die Bewohner von Mekka, also die Araber, die Götzendiener von damals, sich für Nachkommen von Ibrahim a.s. hielten. Sie waren auch stammmäßig gesehen Nachfolgen von Ismail a.s., dem Sohn von Ibrahim a.s. Wir wissen, dass Ibrahim seinen Sohn Ismail in Mekka ließ, mit seiner Mutter, und dann, nachdem Ismail aufgewachsen war, dort er und seine Familie einen Stamm gründeten oder mit einem anderen Stamm verschmolzen und somit die Nachkommen von Ismail a.s. Die Stadt Mekka bevölkerten. Und Muhammad a.s. ist in direkter Linie ein Nachkomme von Ismail a.s. und somit auch von Ibrahim a.s. Und auch die Religion von Ibrahim wurde durch die Generationen weiter vererbt. Und die Araber der Jahiliya dachten von sich selber, dass sie ja der Religion von Ibrahim a.s. folgen würden. Und deswegen darf man sich auch nicht wundern, wenn man hört, dass unter den ganzen Götzen, die um der Kaaba herum standen, gab es auch zwei Götzen, die eine Statue oder ein Götzenbild sollte Ibrahim a.s. darstellen und das andere Ismail a.s. Also das war Teil ihrer Tradition, nur das Problem ist, dass sich bei ihnen Götzendienst und Schirk eingeschlichen hatte und somit auch viele Erneuerungen in der Religion eingeschlichen hatten und sie somit weit, weit abgekommen waren von dem, was Ibrahim a.s. im Ursprung gelehrt hatte. Aber andere Dinge waren noch übrig geblieben, wie zum Beispiel, dass die Araber der Jahiliya auch noch Hajj verrichteten, die große Pilgerfahrt. Das war bei ihnen eine große Tradition, die mit großer Feierlichkeit zelebriert wurde, Hajj. Oder auch Tawaf machen, oder auch das Erbrecht wurde noch so praktiziert, wie es zur Zeit von Ibrahim a.s. Angeblich weitergelehrt wurde. Und diese Araber dachten auch von sich, dass wir sind doch die Wächter der Kaaba, das große Heiligtum aller Araber, das große Heiligtum, das Ibrahim a.s. uns hinterlassen hat. Wir sind die Wächter der Kaaba, wir geben den Pilgern, die Hajj machen kommen, geben wir zu trinken. Ja, also bestimmte Leute aus Mekka hatten dieses Privileg, den Hajjis, den Pilgern, Wasser zu geben. Und aufgrund dieser ehrbaren und hohen Stellung sind wir nur auf Haq und alle anderen fußen auf nichts. Ja, also sie dachten auch so von sich. Also sind deren Worte, obwohl die einen kein Buch haben und die anderen haben ein Buch, sollten es besser wissen, sind einander ähnlich. Und Allah wird zwischen ihnen richten am Tag der Auferstehung. Manche Dinge lassen sich in Dunya nicht mehr klären. Denn dort, wo trotz und diese, wie was wir nannten, Da'asub auftaucht, dort können Argumente und Logik oder auch Verse des Koran, Verse aus der Tora, Verse aus der Injil, können nicht mehr viel bringen. Und Allah sagt, diese Sachen werden am Tag der Auferstehung geklärt werden von Allah, der das gesamte Wissen über all diese Dinge hat. Und wir sehen also, jede Gruppe hatte eigene Kriterien, erschaffen für was als Wahrheit gilt. Ja? Wahrheit ist das, was wir sagen. Obwohl im Koran und in der Tora und in der Bibel nirgendwo steht, dass Wahrheit ist das, Wahrheit wird immer das sein, was die Christen sagen. Oder Wahrheit wird immer das sein, was die Juden sagen. Nein, im Gegenteil, im Koran steht, Wahrheit ist nur das, was der Koran und der Gesandte von Allah sagen. Und wenn die Muslime dem nicht entsprechen, dann haben die Muslime auch kein Recht. Dann reicht es auch nicht, nur der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzugehören, sondern die Umma von Muhammad muss auch dem entsprechen, was Allah und sein Gesandter gelehrt haben. Genauso auch für Juden und Christen. Sie müssen ihrem Buch schon folgen und dem, was dort gelehrt wird, schon folgen. Und nicht, wenn dort steht, dass ja, zu euch wird ein Gesandter gesandt werden, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ihr werdet ihm folgen müssen, dass sie das einfach überspringen und trotzdem sich auf Wahrheit noch, dass sie auf Wahrheit noch sein, sich selbst so betrachten. Nein, entweder man muss wirklich der ganzen Wahrheit folgen und dann ist man auch auf der Wahrheit. Wenn man Teile davon vernachlässigt, ignoriert, überspringt, dann darf man sich nicht mehr auch als auf 100% richtig betrachten. Aber so viel Selbstkritik kann nicht jeder ertragen und unsere eigenen Fehler liegen meisten, die meisten von uns sind blind für die eigenen Fehler. Und Allah möge uns helfen, unsere eigenen Fehler zu analysieren und von uns davon zu reinigen. So sprachen sie also von sich gegenseitig, dass ihr fußt auf nichts und ihr fußt auf nichts. Und was war mit ihren Taten? Das waren ihre Aussagen, ihre Meinung, dass ja, wir sind auf Wahrheit, wir sind auf Hak. Doch wie sah es aus mit ihrem Charakter, mit ihren Taten? Und da sehen wir, dass wer von ihnen die Macht von Allah bekam, die Macht, die Autorität, der stoppte andere sogar davor, Ibadah, Gottesdienst zu machen. Deswegen sagt Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ. Und wer ist ungerechter? مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Und wer ist ungerechter als einer, oder als wer, der die Moscheen von Allah verhindert, also verbietet. Nämlich was verbietet er? Ein yuzkara fi hasmuhu, dass dort sein Name, also Allahs Name, erwähnt oder erinnert wird. Und er bemüht sich, also dieserjenige, der die Moscheen von Allah verbietet, verhindert, dass man dort Allahs Namen erwähnt, der bemüht sich in ihrer Zerstörung. Wasa'a fi kharabiha. Was sind das für Menschen, die versuchen, die Moscheen von Allah zu verbieten, anderen zu verbieten und auch noch die Moscheen zu verwüsten, zu ruinieren? Ruinieren im wörtlichen Sinne, also zu Ruinen zu machen. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Solche, ihnen wird es nicht sein, dass sie die Moscheen selber betreten, außer sie sind Fürchtende. Das ist ein hartes Urteil. Und wer ist ungerechter als jemand, der so etwas tut? Wir sehen, wenn wir denken, wenn wir das, weil Allah hat hier allgemein gesprochen, wer ist ungerechter? Also jeder, der so etwas tut, der ist also sehr ungerecht. Jeder, der die Moscheen von Allah, die Gottesdiensthäuser von Allah, anderen verbietet, dass sie dort Allahs Namen erwähnen und versucht, die Moscheen von Allah zu Ruinen zu machen, leer zu machen, Menschen leer zu machen, leer von Betenden zu machen, der zieht großes Unrecht auf sich. Der hat großes Unrecht getan. Wir sehen, dass als die Juden die Macht hatten über Al-Quds, über Bayt al-Maqdis, über die Moschee in Jerusalem, vertrieben sie von dort die Christen. Dagegen sehen wir, dass als die Christen dann später Bayt al-Maqdis eroberten, warfen sie die Juden raus und verboten Philistin, sogar ganz Philistin, verboten sie für jeden Juden, dass er dort sogar nur wohnen möge, geschweige denn, dass er dort Ibadah machen konnte. Und Wallahu a'lam, in Ibn Kathir steht, und das scheint am nächsten zu sein. Nichtsdestotrotz, diese Aya ist allgemein gehalten. Und jeder, der dieses tut, natürlich zieht dieses Unrecht auf sich. Aber wir haben schon gesagt, dass die Araber, die in Mekka vor allem lebten, sich für die Wächter der Kaaba hielten. Und wir wissen, dass als der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch in Mekka wohnte, vor der Auswanderung, sie ihn oftmals aus der Moschee, also von der Nähe der Kaaba, als er dort beten wollte und um Koran lesen wollte, ihn verhöhnten und sogar vertrieben. Einmal wurde er sogar so sehr geschlagen, dass er bewusstlos wurde quasi. Oder als Abu Bakr ihn retten wollte, er bewusstlos geschlagen wurde. Und einmal sogar, als Rasulullah schon in Medina wohnte, beschlossen er und seine Gefährten, nach Mekka zu gehen, um die kleine Pilgerfahrt, was wir kleine Pilgerfahrt nennen, um die Umrah zu verrichten. Und wie wir alle wissen, aus der Sira, und das werden wir noch genauer besprechen, hier nur, damit wir die Aya verstehen, hier, als Rasulullah dann in der Nähe von Mekka war, bei einem gewissen Ort, der Hudaybiyah genannt wird, kam es dann so weit, dass die Kuffar aus Mekka sich das Recht oder die Frechheit herausnahmen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten zu verbieten, dass sie in Mekka reinkommen konnten, um dort die Umrah zu verrichten. Und sie hatten allerlei Ausreden, dass, ja, ihr wollt ja uns bekämpfen und dies und das, obwohl ganz klar ersichtlich war, dass sie ohne Waffen unterwegs waren, also ohne Kriegswaffen. Ja, jeder hatte sein normales Schwert dabei, aber ohne Kriegswaffen. Sie hatten Opfertiere dabei, was ein klares Signal war, dass wir kommen als Pilgerreisende. Und trotzdem wurde es ihnen verboten, das heilige Haus, also die Kaaba, die Moschee, Al-Haram, das heilige Gebiet zu betreten, um dort Gottesdienst zu verrichten, um dort Ibadah zu machen. Und das war bis dahin etwas Unerhörtes. Also der Haram, das heilige Gebiet in Mekka, war ein Gebiet, wo jeder Mörder, wo jeder Todfeind bis dahin Zuflucht finden konnte. Und diese Heiligkeit wurde auch von den Jahiliyyah-Arabern respektiert. Das war nicht etwas, was die Muslime einführten, im Gegenteil. Das war etwas, was die Araber schon lange, lange kannten. Die heiligen Monate, das heilige Gebiet, das war etwas, was Teil ihrer Kultur war. Das war noch übrig geblieben von der Tradition von Ibrahim a.s., von der Religion von Ibrahim. Und das war also etwas Unerhörtes, auf beiden Seiten, also bei den Muslimen und bei den Kuffar selber war es auch etwas Unerhörtes, dass sie den Muslimen verboten, in das heilige Haus zu kommen, um Umrah zu verrichten. Nichtsdestotrotz, ihr Kuffer und ihr Hass gegenüber dem Islam trieb sie dazu, dies trotzdem zu tun. Und das werden wir dann noch lernen, dann wurde vereinbart, dass die Muslime nächstes Jahr wiederkommen durften, um dann Umrah zu verrichten. Aber dieses Jahr wurden sie auf jeden Fall zurückgeschickt. Und was tun sie also dann? Sie verbieten die Moschee von Allah. Und was haben sie verboten? Ein yuzkara fiha ismuhu, dass dort sein Name erwähnt wird. Was ist das, eine Liebe zur Religion, die anderen verbietet, Allahs Namen zu erwähnen? Ja, die dachten ja von sich, dass sie sehr religiös und wir sind die Folger von Ibrahim a.s. und wir wahren das Recht und die Ehre der Kaaba. Und trotzdem verbieten sie aber anderen, die Kaaba oder die Religion von Ibrahim zu ehren. Allahs Namen zu erwähnen. Also wie sehr muss jemand in Opposition und trotz Verfall, dass er sogar anderen den Gottesdienst verweigert. Und Allah bewahre uns. In Ibn Kathir lesen wir, dass diese Aya ist über die Quraysh-Götzendiener, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam davon abhielten, Mekka zu betreten, als er bei Hudaybiyah war, bis dass er das Opfertier dort schlachten musste, opfern musste, also bei Hudaybiyah, und von dort umkehren musste. Und sie vereinbarten dann einen Friedensvertrag, in dem dann einige Punkte vereinbart wurden, dass wir inshallah ein andermal besprechen werden. Und hier steht auch, dass keiner wurde jemals daran gehindert, das heilige Haus zu betreten. Früher konnte man sogar den Mörder seines Vaters und Bruders dort sehen und keiner hätte ihn daran gehindert, dieses Haus zu betreten. Subhanallah. Aber die Kuffar antworteten darauf, dass nein, diejenigen, die unsere Väter bei Badr getötet haben, werden nie hier eintreten, solange wir leben. Also der Hass, dieser Hass und diese Rachegefühle, die trieben sie eigentlich dazu, die Muslime davon abzuhalten, Umrah zu machen. Also, was war dann eigentlich die Motivation? Rache, Hass und nicht, wir wollen die Kaaba schützen und wir haben die wahre Religion. Und dann soll der Mensch auch ehrlich zu sich sein und sagen, ich mache diese Tat aus dieser und dieser Motivation und nicht, weil ich das Schild der Frömmigkeit ganz hoch oben tragen möchte. Allah bewahre uns. Und Allah beschreibt das also hier als eine große Ungerechtigkeit. Woman azlamu, wer ist ungerechter? In anderen Worten, das ist die größte Ungerechtigkeit, die Moscheen von Allah zu verbieten, andere davon abzuhalten, in der Moschee von Allah, in einem Gotteshaus von Allah, seinen Namen zu gedenken. وَسَعَافِ خَرَابِهَا und versuchen, sie zu ruinieren, zu Ruinen zu machen. Das ist bei Allah etwas ganz Schlimmes, dass man so etwas tut. Und so ist also der Charakter, der Akhlaq von jemandem, der die Wahrheit folgt, andere vor Ibadah zu stoppen. Allah bewahre uns. Und wir sehen heute auch, wenn wir, weil wir wollen immer die Ayat auch, das ist ein Spiegelbild für uns, für den Zustand der Muslime heute, dann sehen wir, vielleicht habt ihr das noch nicht so erlebt, in Deutschland ist es vielleicht noch nicht so ein großes Problem, aber wenn man einen Blick auf die islamische Welt wirft, dass es verschiedene Moscheen gibt und sie aufgrund eigener Gruppierungen, eigener Vorlieben versuchen, andere Moscheen als schlecht oder als irreführend zu deklarieren. Und sagen, dass wer dorthin geht, der wird irregeführt werden. Geht nicht dorthin, kommt lieber zu unserer Moschee. Und somit andere Betende davon abhalten, in anderen Moscheen Allahs Namen zu erwähnen. Also wer ist ungerechter, der so etwas tut? Wenn ihr die Leute aufklären wollt, wenn ihr die Leute warnen wollt, dann kann man das auf andere Art und Weise machen. Aber wir sehen, dass an manchen Orten eine Moschee extra neben einer anderen Moschee gebaut wird, damit man quasi als Alternative dienen kann und die Menschen aus der einen Moschee herausziehen kann. Ja, wie ein Wettstreit. Und das ist nicht die Art und Weise, wie man verfahren sollte. Oder es wurde auch schon erlebt, dass wenn jemand in eine Moschee geriet, wo man zum Beispiel anders betete, wie zum Beispiel laut Amin sagen, leise Amin sagen, das sind ja die Verschiedenheiten, die es geben kann, dann ist auch schon leider vorgekommen, dass jemand, der aus Versehen laut Amin sagte, in einer Moschee, wo leise Amin gesagt werden sollte, dass er nach dem Gebet rausgeschmissen wurde. Also was ist das für Frömmigkeit, die euch erlaubt, jemanden, der nicht eurem Kriterium für Frömmigkeit entspricht, weil er nicht laut Amin oder nicht leise Amin gesagt hat, dass sie ihm die Moschee verbietet, den Zutritt, den Dhikr in dieser Moschee verweigert. Also wir sehen, das gibt es auch in unseren Reihen, in den Reihen der Umma. Oder wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dass man Moscheen wirklich leer macht, weil die Leute Angst haben, dorthin zu gehen. Weil sie dort sich nicht mehr sicher fühlen. Weil es jederzeit einen Angriff geben kann oder eine Attacke oder sonst was geben kann. Ja, und davon, die Zeitungen sind voll davon. Ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und damit ist auch gemeint, solche Umstände schaffen, die die Leute davon abhalten, die Moschee zu beleben. Wie zum Beispiel die Moschee auch sehr zu einem unschönen Ort zu machen. Ja, oder zu einem Ort, wo ständig gestritten wird und die Leute deswegen da gar nicht mehr hinwollen. Oder auch, dass eine unschöne Atmosphäre dort immer herrscht. Ja, das würde auch dazu führen, wozu würde das führen, dass die Leute nicht mehr dorthin kommen. Und so hat man also, Sa'afi Kharabiha, hat man sich dafür bemüht, nicht die Moschee zu beleben, schön zu machen, sondern sie zu ruinieren, leer zu machen. Und die Verlassenheit der Moschee ist also, dass die Betenden, dass die Gottesdienstverrichtenden dort wenig sind. Und es reicht also nicht, eine große und schöne Moschee zu bauen und fertig damit. Sondern, wie es in einem Hadith auch heißt, dass nahe an Yawm al-Qiyamah werden die Moscheen äußerlich schön und geschmückt sein, aber in Wahrheit werden sie verlassen sein, denn die Betenden werden wenig sein. Subhanallah. Und heute wirklich gibt es wirklich so wunderschöne Moscheen von außen betrachtet, mit Lichtern und mit Kronleuchtern und wunderschön. Aber wenn wir sehen, dass wie viele Leute dort wirklich Allahs Namen erwähnen, wie viele Leute dort sich wirklich für das Lichtgebet einfinden, dann sind es meistens leider nicht viele. Sogar bei den Nichtmuslimen, wenn wir die Geschichtsbücher lesen, von Menschen, die sich, also die sogar Nichtmuslime sind, aber sich mit dem Islam beschäftigt haben und neutral versucht haben, darüber zu schreiben, dann in einem Buch heißt es, über die Geschichte der Araber, dass bei den Muslimen, und das war früher, nicht heute, bei den Muslimen findet man zwei Orte nie geschlossen, die Moschee und die Bibliothek. Subhanallah. So war das also, es gab mal eine Zeit, wo das so in den islamischen Ländern war, dass Moschee und Bibliothek, weil es so gefragte Orte waren, ständig bevölkerte Orte waren, dass sie niemals geschlossen wurden. Und heute sehen wir, wenn es überhaupt solche Orte gibt in der islamischen Welt, also Bibliotheken gibt es ja sowieso wenige, wenn überhaupt, dann sind das die meist geschlossenen Orte. Ja, aus verschiedenen Gründen. Aus verschiedenen Gründen. Weil sie missbraucht werden, weil sie nicht richtig genutzt werden und weil sie auch nicht so gefragt sind, wie zum Beispiel Cafés. Und nicht so gefragt wie Shopping Malls. Und nicht so gefragt wie Shoppingcenter. Ja, nicht so, die Nachfrage ist nicht so groß. Und deswegen wird das Angebot dann natürlich auch runtergeschraubt. Natürlich gibt es noch andere Gründe, aber wir halten jetzt erstmal diese fest. Und Allah sagt also über diese ein Urteil, eine Warnung, dass solchen ist es nicht, dass sie die Moschee betreten, illa khaifin, außer sie sollen Fürchtende sein. Und das ist eine Warnung. Wenn wir das auch allgemein wieder betrachten, dann, was ist mit den Juden passiert, die den Christen die Moschee verboten? oder die Christen verboten, in Jerusalem ihren Gottesdienst zu verrichten. Sie wurden vertrieben von Christen. In der Geschichte, die Geschichte hat so gezeigt, dass sie später selber von Christen vertrieben wurden. Und was ist mit den Christen passiert, die den Juden verboten dort zu beten, die den Muslimen verboten dort zu beten? Die wurden später von den Muslimen erobert. Subhanallah. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu den Arabern, die ja auch, wie wir gelesen haben, dem Gesandten Allahs verboten, Umrah zu machen und auch davor schon den Muslimen es schwer machten, bei der Kaaba zu beten, es schwer machten, für sie Gottesdienst zu verrichten. Was ist mit ihnen passiert? Rasulullah s.a.w. hat ganz Mekka erobert, Fat Mekka, und jeder, der Sicherheit haben wollte, musste dort bei der Kaaba Asyl suchen. Ja, das wäre dieser große Ausruf am Tag der Eroberung von Mekka, dass jeder, der Sicherheit haben will, soll bei der Kaaba sein. Also nur jemand, der in Furcht war, konnte noch dort eintreten. Ansonsten war es den Mushrikin allgemein verboten, die durften dort keinen Gottesdienst mehr machen. Ja, weil sie nämlich Götzen anbeteten. Und das wurde dann an der Kaaba verboten. Also in Mekka, weil es ein Gebiet, wo nur noch Allah Ta'ala alleine angebetet werden sollte. Und das ist auch eine frohe Botschaft, dass der Islam mit Allahs Hilfe siegen wird. Also zur Zeit, wo dieser Ayah offenbart wurde, war das ja noch weit und breit nicht in Aussicht. Die Muslime hatten nur Gefechte, Badr und also kleinere Schlachten gewonnen, aber dass der Islam irgendwann mal diese große Stadt, das große heilige Gebiet wieder zurückerobern würde, das war noch in weiter Aussicht. Und Allah gibt hier also die frohe Botschaft, dass nein, die, die mit euch das gemacht haben, die euch aus der Moschee vertrieben haben, euch nicht gelassen haben, dass ihr Allahs Namen bei der Kaaba erwähnen dürft, أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. Die werden auch dort nur eintreten dürfen als sich Fürchtende, als also Schutzsuchende. Ansonsten werden sie dort auch nicht mehr einkommen. Und das zeigt uns also, dass auch die Strafe meist der Tat ähnelt. Also das, was du gemacht hast, wird auf dich zurückfallen. Deswegen sollen wir auch vorsichtig sein, wie wir andere Menschen behandeln oder was wir für uns selbst vorausschicken. Und diese Ayah heißt dann also, dass nein, ihr Muslime werdet den Ungläubigen, dem Götzendiener nicht erlauben, die Moschee zu betreten, außer wenn sie Schutz suchen, also bereit sind, euch als Macht anzuerkennen. Wie der Gesandte von Allah, als er Mekka eroberte, im 9. Jahr nach der Hijra, dann befahl er jemanden, dass er bei Mina ausrufen sollte, nach diesem Jahr wird kein Götzendiener mehr Hajj machen. Keine nackte Person soll mehr Tawaf um das Haus herum machen, also um die Kaaba herum, außer die einen Vertrag haben. In diesem Falle wird der Vertrag bis zur Frist ausgetragen werden, also bis wann der Vertrag gilt. Also das war diese Ayah, die also dann den Verbot, die zuvor dasselbe getan hatten, aber Götzen wieder waren, dass sie dort weiter ihre Götzen anbeten durften. Und Allah verbleibt nicht nur dabei, er sagt dann, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Und in Akhira, für solche Leute, die so etwas getan haben, gibt es in Akhira, im Jenseits, auch nochmal eine gewaltige Strafe. Denn sie brachen die Heiligkeit des Hauses. Sie brachten Unreinheit dort rein, indem sie dort Götzen überall aufstellten. Indem sie dort jemanden anders als Allah anriefen. Und Tawaf machten, während sie keine Kleider trugen. Ja, das sind alles Taten, die sie dort machten, und sich somit selbst schuldig machten und die Strafe sie also treffen wird. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرَبُ. Und für Allah ist der Osten und der Westen. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. So, wo immer ihr euch hinwendet, so dort ist das Angesicht von Allah. إِنَّ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Wahrlich, Allah ist weit umfassend, allerreichend und allwissend. Für Allah ist der Osten und der Westen. Für Allah ist der Osten und der Westen. In Ibn Kathir steht, dass Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass der erste Teil vom Koran, der abrogiert wurde, wir haben schon mal darüber gesprochen, was dieses Abrogieren heißt, der abgeschafft wurde, ungültig gemacht wurde, Der erste Teil des Koran, der ungültig gemacht wurde, war über die Qibla, über die Gebetsrichtung. Als der Gesandte von Allah nach Medina auswanderte, welcher von den Juden bewohnt wurde, unter anderem, wurde ihm erst befohlen, Beit al-Maqdis, also Jerusalem, Richtung zu beten. Das machte die Juden sehr froh, weil sie sich bestätigt fühlten, und der Gesandte von Allah betete Richtung Beit al-Maqdis für circa 10 Monate. Aber der Gesandte von Allah wünschte, dass er wieder die Qibla von Ibrahim a.s., also die Kaaba in Mekka, in seiner Gebetsrichtung wahrnehmen möge, und er pflegte, in den Himmel zu sehen und Dua zu machen, dass Allah doch einen entsprechenden Befehl offenbare. Und Allah offenbarte dann später, das kommt später noch in Surat al-Baqarah, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, wahrlich, wir sahen dein Hin- und Herwenden deines Angesichts im Himmel. Und dann wird Allah noch befehlen, so wendet euch alle, also Muslime, Richtung Masjid al-Haram, Richtung der Kaaba. Als die Juden dieses Hin und Her sahen, das Mal beten die Richtung Beit al-Maqdis, jetzt beten die wieder Richtung Kaaba, dann fingen sie an, Kritik zu äußern, ja, weil sie sich dieses Recht herausnahmen. Und sie sagten, was ist das denn für eine Religion? Mal betet ihr hierhin, mal betet ihr dahin. Und versuchten so mit dieser Propaganda in die Herzen der Muslime Zweifel zu sehen. Ja, also sie fragten, was machte sie, Gebetsrichtung ändern, dass sie früher anbeteten? Das werden wir noch, inshallah, noch genauer lesen. Und Allah sagte also daraufhin, قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Und eine ähnliche Eier lesen wir also hier, dass لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, für Allah ist doch der Osten und der Westen, egal welche Richtung ihr betet. Also das ist nicht der springende Punkt. Hauptsache, das worum es geht, ist, dass man Allahs Befehlen gehorsam ist und nicht welche Richtung man innehat. Wenn Allah sagt Kaaba, dann beten wir Richtung Kaaba. Denn فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, wo immer ihr euch hinwendet, dort ist das Angesicht von Allah. Und das, worum es geht, ist also, dieses Angesicht von Allah gehorsam zu sein und nicht es in eine bestimmte Richtung einzufangen. Denn die gesamte Erde, der gesamte Osten, der gesamte Westen wird in Tag der Auferstehung in einer Hand von Allah sein. Also was wollen wir Allah subhanahu wa ta'ala in einer bestimmten Richtung suchen? Inna Allah wasi'un alim, wahrlich, Allah ist allumfassend und allwissend. Die Muslime machten sich auch, als die Gebetsrichtung geändert wurde, machten sich einige Muslime auch Gedanken darum, dass vielleicht jetzt die früheren Gebete ungültig geworden wären. Und auch daraufhin sagt also Allah, nein, Allah ist der Osten und der Westen. Egal wie ihr euch hinwendet, auch wenn ihr früher andere Richtung gebetet habt, Allahs Angesicht ist überall. Ja, also man soll nicht denken, dass, oh, ich habe jetzt eine falsche Richtung gebetet aus Versehen, deswegen habe ich jetzt Allah nicht angebetet. Nein, Allah ist überall und Ibadah ist nicht nur in der Moschee und Ibadah ist auch nicht in einer bestimmten Richtung gefangen, sondern Ibadah ist dort, wo der Gehorsam von Allah liegt. Diese Ayah kann auch heißen, Allahu alam, und beide oder diese mehrere Meinungen finden wir alle in den Tafsir, unter anderem auch in Ibn Kathir. Es gibt ein Hadith von Tirmidhi, das besagt, dass auf einer Reise der Gesandte von Allah mit seinen Gefährten unterwegs war und sie nachts irgendwo anhielten, also eine Rast machten. Und die Gefährten des Gesandten von Allah wollten beten und jeder von ihnen dachte, dass die Qibla wohl hier wäre. Und jeder betete in eine bestimmte Richtung und am nächsten Tag sah man erst, dass viele von ihnen in jeweils eine andere Richtung gebetet hatten. Weil es natürlich Nacht war, vielleicht war es 12 und sie nicht so genau richtig rausfinden konnten, in welche Richtung die Qibla lag. Und am nächsten Morgen sah man dann die Zeichen, die sie gesetzt hatten für ihre Gebetsrichtung, und die waren halt sehr unterschiedlich. Und daraufhin wird auch diese Eier also, erklärt sie, dass nein, wo immer ihr euch hinwendet, dort ist das Angesicht von Allah. Und diese Eier heißt auch, dass im freiwilligen Gebet, und das sehen wir auch an der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, im freiwilligen Nafila-Gebet pflegte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, manchmal auch, zum Beispiel auf seinem Reittier zu beten, und dieses Reittier wandte sich mal hierhin und mal dorthin. Also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hielt im Nafila-Gebet nicht konstant die Gebetsrichtung, also Richtung Mekka, ein. Und das ein Beispiel von Ibn Umar auch, radiallahu an, dass er pflegte auch auf dem Reittier Nafila zu beten und ließ das Reittier dann auch Richtung, in welche Richtung es sich auch wand, ließ es auch zu, und er sagte, dass so sah ich auch den Gesandten von Allah genauso tun. Also Nafila-Gebet ist möglich, auch nicht Richtung Kaaba, während des Gebets, wenn es passiert, zum Beispiel im Auto oder so, nicht zu beten. Denn, wie gesagt, Allah ist nicht in einer bestimmten Richtung nur zu finden, sondern Allahs Angesicht ist, wo immer ihr uns hinwenden. Die Muslime, als sie von Mekka nach Medina auswanderten, waren die Muslime auch natürlich ein wenig traurig, dass sie von nun an, weil in Mekka war es so, dass man Richtung Kaaba betete und somit auch automatisch, weil das in derselben Richtung lag, somit auch automatisch, wenn man sich zur Kaaba wandte, auch Richtung Jerusalem wenden konnte. Also man hatte beide Richtungen in einer vereint. Es lag auf einer Linie. Aber als man dann natürlich in Medina war, ging das nicht mehr und die erste Zeit, wie wir schon gesagt haben, sollten die Muslime Richtung Jerusalem beten. Und das machte die Muslime ein wenig traurig, dass sie ihr altes Heiligtum Kaaba nicht mehr in diese Richtung beten durften. Und auch das erklärt oder tröstet diese Ayah, dass nein, Allah ist doch der Osten und der Westen, wo immer ihr euch hinwendet, wo immer wir uns hinwenden, egal wie weit wir laufen und uns dann irgendwo hinwenden, dort ist das Angesicht von Allah. Also wir werden niemals diese Reichweite verlassen, niemals, niemals auf dieser Erde und in der Schöpfung von Allah, in der gesamten Schöpfung von Allah, selbst wenn wir auf den Mond, auf den Mars oder uns irgendwo hin begeben, ohne dass wir das Angesicht von Allah vor uns hätten. Also ohne dass wir das Angesicht von Allah uns dazu wenden könnten. Inna Allahu wasi'un alim. Weit und allwissend. Allumfassend. Ja, und so sollen wir auch sein. Nicht engstirnig. Nur ich und meine Gruppe. Mein Zentrum. Nur hier ist Haq. Nein, sondern Haq ist dort, wo Allah und sein Gesandter es gesagt haben. Und nicht eingeschlossen in eine politische, nationale oder irgendeine andere Vorliebe, die wir selber nach vorne schieben und zur obersten Priorität machen. Ja, wer den Dien liebt, wer wirklich Allah und seine Religion liebt, im wahrsten Sinne Allahs Ergebener ist, Muslim ist, der wird doch jeden lieben, der auch für die Religion arbeitet. Jetzt zum Beispiel, wenn ich liebe meine Kinder sehr, dann mag ich jeden, der auch meine Kinder sehr liebt. Und übersehe dann gerne auch seine Schwächen oder seine Dinge, die anders sind als meine Charakter, seine Charaktereigenschaften, die anders sind als meine Charaktereigenschaften. Aufgrund dieser Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir beide unsere Kinder lieben. Ja, und dann arbeitet er nicht mit Intrigen oder mit schlechter Rede oder mit Anschuldigungen gegen solche Menschen. Sondern selbst wenn man einen Fehler sieht, dann wird man offen mit Wohlwollen Islah machen wollen. Also mit Aufrichtigkeit den anderen auf die richtige Art und Weise korrigieren wollen. Und nicht mit Beschuldigungen und mit Feindschaften schüren, ihn erniedrigen wollen. Und das heißt also, Allah ist nicht in Ost oder West, nicht in irgendeiner Gruppierung gefangen, die sich halt die oder die Richtung ausgesucht hat, sondern du kannst Allah anbeten, wenn du, was Hauptsache sein muss, dass du Muslim bist, Gottes Ergebener bist und seinem Willen folgst, der als letztes im Koran und Sunna offenbart wurde. Wenn das ist, dann ist alles andere nicht mehr ausschlaggebend, dann ist das alles andere nicht mehr die Priorität. Aber heute ist jede Richtung, jede Nationalität wichtiger, als diesen Namen Muslim zu tragen. Und sie, wer ist da gemeint? Sie sprechen, Allah hat sich ein Kind genommen. Subhana, preis sei ihm. Bellahu ma fis samawati wal ard. Nein, vielmehr ist es doch so, dass für ihn, also seins ist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Kullun lahu qanitun, alles, komplett. Alles, was es gibt, ist ihm alleine demütig ergeben, demütig gehorsam. Wer ist mit sie gemeint? Also alle, die so sprechen, die Christen sagen, Isa ist der Sohn von Allah, die Juden sprachen so über Uzair und die Mushrikin bezeichneten die Engel als die Töchter von Allah. Und Allah, was für eine schöne Antwort, er geht auf diese absurden und absolut realitätsfremden Lügen gar nicht ein, sondern sagt nur, Subhana, preis sei ihm. Also es ist viel zu erhaben, viel zu hoch über auch nur solch eine Einschuldigung. Der geht gar nicht drauf ein. Sondern er ist hoch erhaben. Nein, warum sollte er ein Kind brauchen? Ihm ist doch alles, was auf Himmel und was in Himmel und Erde ist. Ein Kind braucht doch jemand, der selbst schwach ist, der sein Alter fürchtet, der eine Stütze, einen Erben braucht. Allah subhanahu wa ta'ala, der nicht seinesgleichen kennt. Ja, und auch ein Kind kann man nur haben, wenn man mit jemand seinesgleichen ein Kind hat. Wer ist denn Allah gleich, der Allah ein Kind geben könnte? Allah bewahre uns vor diesem Gedanken. Ihm gehört doch alles. Alles ist ihm doch gehorsam. Wozu sollte er ein Kind brauchen? Für ihn ist alles gehorsam. Und jetzt kann man sagen, ja, aber die Kuffar und die Ungläubigen sind doch Allah nicht gehorsam. Und da sagt ein Mufassir auf wunderschöne Art, erklärt er, dass doch auch der Ungläubige, auch der, Moment, ja, Mujahid ist das. Mujahid sagt, dass der Gehorsam, der Qunut, ja, von dem Ungläubigen ist, wenn sein Schatten sich niederwirft, während er das hasst. Subhanallah. Ja, und für Schatten können wir alles einsetzen. Zum Beispiel, jede Zelle von einem Ungläubigen funktioniert so, wie Allah es befohlen hat. Wenn eine Zelle nicht mehr so funktioniert, wie Allah es befohlen hat, oder würde, weil keine Zelle macht das, alles ist Allah ergeben, und würde eine aus diesem Gehorsam raustreten, dann würde der Mensch vernichtet werden. Subhanallah. Ja, wir sehen, wenn manchmal Allah subhanahu wa ta'ala Krankheiten zulässt, dann entstehen aufgrund einiger Fehlfunktionen Tumoren und das Leben ist bedroht. Aber alles funktioniert genauso, wie Allah es gesagt hat. Nur dieser Wille, den Allah uns selbst gegeben hat, also auch das entspringt dem Willen von Allah, dass er uns überhaupt eine Wahl lässt, die missbrauchen einige Menschen und tun sich selber somit nur Unrecht. In Sahih al-Bukhari sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also in Sahih al-Bukhari gibt es ein Hadith, Qudsi, wo Allah sagt, der Sohn Adams hat mich verleugnet und es ist nicht sein Recht. Er hat mich beleidigt und das ist nicht sein Recht. Was sein Verleugnen angeht, so hat er behauptet, dass ich nicht die Macht habe, ihn zurückzubringen, als so wie er war, also ihn wieder auferstehen zu lassen. Und was seine Beleidigung angeht, so behauptet er, dass ich einen Sohn habe. Alles Lob gebührt mir, es gebührt mir nicht, dass ich eine Frau oder einen Sohn habe. Subhani, also preis mir, hoch erhaben bin ich darüber, dass ich eine Gefährtin oder einen Sohn nehme. Allah bewahre uns, dass wir so einen Gedanken auch nur denken. Dann in Sahih Muslim auch eine weitere Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, لا أحد أصبر على أبن سمعه من الله. Keiner ist geduldiger auf eine Beleidigung oder eine Beleidigung, die er gehört hat, als Allah. إنهم يجعلون له ولدا. Wahrlich, sie dichten ihm einen Sohn an. وهو يرزقهم ويعافيهم. Und er versorgt sie trotzdem und gibt ihnen Gesundheit oder Wohlergehen. Subhanallah. Also während ein Kafir dieses unerhörte Wort ausspricht, atmet er trotzdem gesunden Sauerstoff ein. Subhanallah. Was, wenn in dem Moment, wo er dieses Wort ausspricht, seine Lungen versagen würden? Subhanallah. Und das ist Allahs Geduld, dass er die nicht, obwohl er die Macht dazu hat, das ist seine Barmherzigkeit auch, obwohl er alle Macht dazu hat, nicht direkt die Strafe über solche Menschen verhängt, sondern ihnen Frist gibt und Frist gibt und Frist gibt und manche Menschen natürlich auch diese Frist nicht in ihrem Sinne ist, denn weil es sie nur in ihrem Ungehorsam nährt. Er ist hoch erhaben darüber, über solch einen Gedanken. Badi'u as-samawati wal-ard. Er ist doch der Schöpfer der Himmel und der Erde. Also er hat doch, Bada'a heißt etwas erschaffen, völlig neu zu erschaffen. Also nicht aus etwas anders zu erschaffen, aus einem Samen einen Baum zu erschaffen, nein. Badi'u, etwas komplett neu zu erschaffen. Da war gar nichts, es gab nichts dergleichen und Allah hat es komplett neu erschaffen. Also er ist der es überhaupt in Existenz gebracht hat, die Himmel und die Erde. Und وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, wenn er eine Sache bestimmt, beschlossen hat, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, dann sagt er nur dazu, كُنْ فَيَكُنْ, sei und es ist. So erschafft Allah die Dinge, mit absoluter Mühelosigkeit, mit كُنْ, sei und die Dinge sind einfach. Und er muss dann nicht eine Familie gründen oder seine Macht und sein Erbe verleihen, indem er einen Sohn nimmt. Ja, das ist also ein weiterer Argument dafür, dass er, der so viel Macht hat, dass er nur Kun sagen muss, und vor allem, wenn er einen Sohn hat, wenn Isa zum Beispiel, a.s., sein Sohn sein sollte, wa'ayyadu billah, Kinder sind doch ihren Vater ähnlich. Wo ist die Macht von Isa, a.s.? Warum sagt er nicht Kun und die Dinge sind? Ja, das ist auch damit gemeint. وقال الذين لا يعلمون, und diejenigen, die kein Wissen haben, die nichts wissen, was sagen die? لو لا يكلمون الله. Warum spricht Allah nicht zu uns? أو تأتينا آية. Oder kommt eine, oder du kommst mit zu uns mit einem Zeichen, mit einem Wunder. Das sind die Worte von denen, die kein Wissen haben. Was für eine Arroganz. Ja, warum redet Allah nicht mit uns? Also was bist du denn Besonderes, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Wir sind auch nicht schlecht. Warum redet Allah denn nicht mit uns? Warum schickt er uns nicht einen Engel, der uns die Offenbarung bringt? Allah bewahre vor so einer Arroganz. Das ist genauso wie wenn jemand zu einem Spezialisten geht, zum Arzt, und zu Hause sagt dann der Ehemann so, wieso, ich kann dich da auch behandeln. Ja, was für eine Arroganz, wo ist dein Studium, wo ist dein Fachwissen, wo ist deine Qualifikation, und trotzdem so arrogant sein und so sich für berechtigt halten, dass man sagt, nee, ich kann das doch auch. Ja, genauso hielt jeder sich dafür für befähigt, diese Offenbarung auch für sich zu beanspruchen. Warum spricht Allah denn nicht zu uns? Oder mit es kann auch gemeint sein, warum zeigt Allah sich nicht uns? Wenn er will, dass wir an ihn glauben, dann soll er sich uns zeigen. Ihr erinnert euch an das Wort der Juden auch, dass wir werden dir nicht glauben, bis wir Allah offenkundig sehen. Das war auch so eine ähnliche Aussage. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass Rafi bin Huraymila, also ein Ungläubiger, sagte zu dem Gesandten von Allah, O Muhammad, wenn du wirklich ein Gesandter von Allah bist, wie du behauptest, dann bitte Allah doch, zu uns direkt zu sprechen, so dass wir seine Rede hören können. Und daraufhin offenbarte Allah also, وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Das ist ein Wort von jemandem, der kein Wissen hat, der Allahs Größe nicht einschätzt, wie sie wirklich anerkannt werden soll, der über Offenbarung, über Haq, über Religion, über Gesandtschaft, der darüber nichts weiß, der kein Buch besitzt, das ihm Rechtleitung, oder der ein Buch hat, aber es kein Wissen darüber besitzt, was Rechtleitung eigentlich bedeutet. Und Allah sagt, so haben auch die Menschen vor ihm ein ähnliches Wort gesprochen. Und damit sind die Juden und Christen gemeint. Wie wir gerade schon sagten, dass die Juden von Musa a.s. auch ein Wunder nach dem anderen verlangten. Das bringt uns jetzt das, bringt uns jetzt das, damit wir die wirklich glauben können. Ja, und das ist ein Zeichen von Unwissenheit, sagt Allah hier, so oder solche Forderungen zu sprechen. Und das zeigt auch die eigentliche schlechte Absicht im Herzen, dass da eigentlich gar kein Wille ist, zu glauben. Ja, man will ja gar nicht glauben, und deswegen macht man es dem Gegenüber anscheinend schwer, indem man ständig neue Forderungen stellt, um den Glauben von sich abzuwenden. So sprachen auch die vor ihnen ähnlich gleiches wie ihr Wort. Tashabahat qulubuhum. Ihre Herzen ähneln einander. Das sind Menschen aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen Völkern, verschiedenen Sprachen. Und Allah hat ihr alle in eine Reihe gestellt und sagt, die haben alle das gleiche Problem, die gleiche Krankheit. Ihre Herzen ähneln einander. Nämlich was? Dass sie gar nicht glauben wollen. Dieser Unglaube, der führt einen Menschen dazu, überhaupt solche arroganten Forderungen zu stellen an einen Propheten. Und da gibt es viele ähnliche Ayat im Koran, Forderungen der Ungläubigen auch gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagten zum Beispiel, dass in Surah 25, Vers 21 ungefähr, warum kommen nicht Engel zu uns? Oder warum sehen wir unseren Herrn nicht? Oder in einer anderen Ayah, Vers 52, in Surah 74, dass nein, warum kriegt nicht jeder von uns ausgebreitete Blätter? Also warum kommt die Offenbarung in der Form Koran zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wieso kriegt nicht jeder von uns eine eigene Kopie? Subhanallah. Also so kindische Forderungen, unerhörte Forderungen, arrogante Forderungen, die nichts anderes im Sinn hatten, als den Glauben von sich abzuwenden. Und ihre Herzen ähneln einander. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Wir haben die Verse klar gemacht. Die Zeichen sind klar, aber nicht für jeden, für ein Volk, das mit Überzeugung glaubt. Da ist also der springende Punkt. Dessen Herz Yaqin haben, die an Allah glauben, die die Rechtleitung wollen, die wollen rechtgeleitet werden, die haben schon klare Zeichen genug bekommen. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ. Die Zeichen sind schon klar gemacht, Wunder sind schon genug passiert. Wer diese nicht sieht, dem werden auch weitere Wunder nicht nützen. Ja, wie zum Beispiel, Bani Israel hatte so viele Wunder, und trotzdem sind sie immer wieder in Sünde und Ungehorsam verfallen. Also dort, wo Krankheit ist, dort werden diese Wunder auch keine Heilung bringen.
Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira, wa la tus'alu an ashabil jahim.
Wahrlich, wir haben dich, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entsandt, bil haqqi, mit der Wahrheit, als einen Bringer der frohen Botschaft und als einen Warner.
Wa la tus'alu an ashabil jahim,
und du wirst nicht über die Gefährten, über die Bewohner des Höllenbrandes gefragt werden. Also, was ist hier Kriterium für Wahrheit? Was ist, wem soll gefolgt werden, wenn man angeblich der Wahrheit folgen möchte?
Inna arsalnaka.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde als letzter Gesandter mit dem letzten Buch, mit der Rechtleitung von Allah, entsandt. Und wer Hidayah haben möchte, wer rechtgeleitet werden möchte, der soll ihn, sallallahu alaihi wasallam, als Führer nehmen. Was er brachte, akzeptieren. Wie es in einem Sahih-Hadith heißt, bei Sahih Muslim, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungefähr sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wer in dieser Umma von diesen Juden oder Christen von mir hört und dann nicht an mich glaubt, der geht in die Hölle. Der hat die Hölle betreten. Also von Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören, da ist jemand, der sagt, der ist der letzte Gesandte, der hat das letzte Buch gebracht, und dann nicht glauben, das ist dann Unglaube. Das ist dann Unglaube, und wir wissen, Unglaube berechtigt oder zieht nach sich die Strafe des Höllenfeuers. Und in einem anderen Hadith heißt es, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saß einmal und Omar kam einmal dazu und brachte eine Kopie der Tora mit. Und er begann zu lesen. Und er bemerkte nicht, wie das Gesicht von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sich in Zorn änderte. Und Abu Bakr machte ihn darauf aufmerksam, kritisierte ihn und sagte, siehst du nicht das Gesicht des Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Und als Omar radiallahu anhu das bemerkte, suchte er sofort Zuflucht davor und sagte, ich bin zufrieden mit Allah als mein Herrn, mit Muhammad als mein Gesandten und mit Islam als meine Religion. Er suchte sofort, entschuldigte sich sofort. Und der Gesandte von Allah sagte dann, dass wenn Musa heute lebendig wäre und ihr mich ließet und ihm folgen würdet, dann würdet ihr irre gehen. Und wenn er lebte, also Musa a.s., würde er mir folgen. Denn es ist nun mal so, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Gesandte für alle Menschen, der von Allah entsandt wurde. Das ist Allahs Wahl und das ist Allahs letztes Buch, das er für die Menschen gesandt hat, das komplett ist, perfekt ist. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist perfekt. Sie ist beschützt. Beschützt im Sinne von, dass sie bis jetzt und bis Yawm al-Qiyamah unter Allahs Schutz steht. Sie wird erhalten bleiben. Das Wissen darüber, über den Koran und über die Sunna, ist erhalten. Wird immer in einer Kette weitergegeben werden, im Gegensatz zu Tora und Injil. Und deswegen auch das Einzige, bei wem oder was gefolgt werden soll. Ja, wir wissen, dass bei den anderen Büchern nachgewiesen ist, nicht nur aus islamischer Sicht, sondern nachgewiesen aus ihrer eigenen Reihen, dass sie geändert, verfälscht und nicht geschützt wurden vor Veränderungen. Und wir wissen, dass auch wenn Isa a.s., das steht in Sahih Hadithen, wenn er inshallah zurückkehren wird, das ist, inshallah, wir werden das noch genau besprechen, dass auf jeden Fall ein Muslim glaubt, dass Isa a.s. vor der Tag der Auferstehung nochmal auf diese Erde herabgesandt wird und dass er dann auch nicht in der Funktion als Prophet kommt, sondern er wird auch Muhammad s.a.w. oder dem Islam folgen. Nun informiert uns Allah s.w.t. über eine Eigenschaft der Juden und Christen, die, wenn wir sie kennen, uns viel Kopfschmerzen erspart. Und zwar sagt Allah, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Und nie, لَنْ, werden niemals, تَرْضَ, zufrieden sein, anka, mit dir, und niemals werden sie mit dir zufrieden sein, wer? Die Juden und die Christen. Warum sollen sie nicht zufrieden sein? Oder wann werden die denn mit uns zufrieden sein? Mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder mit den Muslimen? Hatta tattabi'a millatahum. Bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Ihrer Art und Weise der Religion, ihrem System, bis du dem komplett folgst, bis dahin werden sie nicht mit dir zufrieden sein. Und auch wenn du noch so viel Kompromisse eingehst oder noch so viel hier und da versuchst, ihnen Honig um den Mund zu schmieren, das wird nichts bringen. Sie werden nicht zufrieden sein, bis du komplett vom Islam ablässt und komplett ihrem Glaubensbekenntnis dich anschließt. Und wenn man das weiß, oder wenn die Muslime darauf aufmerksam gemacht werden, dass obwohl die Wahrheit bei euch ist, und das ist die Wahrheit, die bei denen in ihren Büchern prophezeit wurde, doch ihre Ta'assub, ihre Gruppierung sind und ihre Trotz auf ihrer eigenen Wahrheit zu verbleiben, führt sie dazu, dass sie nicht dir folgen, sondern im Gegenteil, sie sind noch nicht mal zufrieden damit, dass du deinen eigenen Weg gehst und sie ihren eigenen. Nein, sie wollen dich an der Ausübung deiner eigenen Religion hindern, dich schwach machen, bis du ihnen ganz und gar folgst. Allah bewahre uns. Und sehen wir nicht in der Propaganda von heute oder in den Versuchen, den Islam bei den Menschen oder den Koran und die Stellung der Frau und den Hijab und all die Dinge, die mit Islam zu tun haben, bei den Menschen so verhasst zu machen, sehen wir darin nicht einen Versuch, die Menschen in eine andere Richtung zu ziehen. Ja, das lasst doch diese Richtung, nehmt doch die andere. Bis man komplett alles gelassen hat und noch nicht mal das Gebet verrichten soll zu Hause, weil das ja auch schon extrem ist. Ja, auch wenn man äußerlich gar nicht mal als Muslim erkannt werden würde, dann ist auch schon alleine das Gebet verrichten schon zu viel. Ja, wie zum Beispiel in einem bestimmten Land, wo gegen Muslime auch Krieg geführt wurde. Dort hieß es an einer Stelle, dass jemand, der auch nur einen islamischen Namen trug, obwohl er sonst wirklich keine Ahnung hatte. Wir wissen zum Beispiel in vielen ex-kommunistischen Ländern, wirklich die Muslime haben echt meistens nur noch einen islamischen Namen. Ansonsten kein Wissen über, manche von denen können noch nicht mal La ilaha illallah auswendig. Wirklich, also in vielen Ländern. Und trotzdem wurden sie in diesen Ländern dann aufgrund ihres islamischen Namens verfolgt. Also bis man sogar das ablegt, gibt es natürlich nicht alle. Allah wird im Koran auch noch andere erwähnen, die fair sind, die nicht so sind, mit denen man auch Verträge schließen kann. Das heißt nicht, dass jetzt alle Juden und Christen, jeden, dem man begegnet, dass die so sind. Das heißt es nicht. Man soll nicht unfair sein und nur einen Teil vom Koran nehmen. Andere Ayat des Koran sagen auch, oder geben auch andere Eigenschaften zu erkennen von Juden und Christen. Aber einige von ihnen sind so, von denen wir nicht denken sollen, okay, wenn ich jetzt hier und da Hijab lasse oder hier und da nicht mehr so extrem bin, in Anführungsstrichen, dann werden die mit mir zufrieden sein. Ja, hier, was hier eigentlich gesagt wird, ist, dass suche nicht die Zufriedenheit von denen, sondern suche die Zufriedenheit von Allah. Denn ihre Zufriedenheit wirst du niemals bekommen. Die sagen niemals genug, bis dass du alles gelassen hast, womit Allah zufrieden ist. Und dann hast du einen schlechten Handel betrieben, denn dann ist Allah mit dir unzufrieden. Deswegen sagt Allah auch, قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Sprich, wahrlich, die Rechtleitung von Allah, das ist die Rechtleitung. Nicht dem oder dem folgen, sondern Allah, dem Koran, dem Gesandten von Allah zu folgen. Den Ayat in Tora und in Injil zu folgen, die den Gesandten von Allah prophezeit haben und die nicht einfach zu ignorieren. Das ist die Rechtleitung von Allah. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Und wahrlich, wenn du ihren Wünschen, ihren Neigungen folgst, nachdem das Wissen zu dir gekommen ist, hier ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam angesprochen und mit ihm die gesamte Umma, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, dann ist für dich, für Allah oder gegen Allah, kein Schutzherr und kein Helfer. Also dann hast du quasi Allahs Schutz verloren. Allah bewahre uns. Hier wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit solch harten Worten gewarnt, niemals den Juden und Christen zu folgen, ihnen nachzuahmen, versuchen sie mit Ähnlichkeit zu erfreuen. Natürlich dort, wo der Islam das zulässt, kein Problem. Aber dort, wo der Islam gesagt hat, nein, hier stopp, dort müssen wir auch innehalten, denn inna hudallahi huwal huda. Die Rechtleitung von Allah, das ist die Rechtleitung. Das ist unsere Definition von Wahrheit. Das ist unsere Definition von Rechtleitung, von Frömmigkeit. Das, was Allah als Frömmigkeit deklariert hat. Das, was Allah als Huda gekennzeichnet hat. Und nicht, was wir selber uns zusammengereimt, erfunden, hier und da zusammengeschrieben haben und dann mit einem Stempel von Frömmigkeit versehen haben. So läuft das nicht. Inna hudallahi huwal huda. Hidayah, Rechtleitung, ist also nicht in einer Gruppe gefangen, in einer Zugehörigkeit gefangen, sondern, wie wir schon oft gesagt haben, wer glaubt und rechte Werke tut. Und Glauben gemäß Allahs Definition. Rechte Werke gemäß Allahs Definition. Und die finden wir unversehrt, komplett nur im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen auch davor die Ayah, wahrlich, wir haben dich mit der Wahrheit entsandt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ein Bringer der frohen Botschaft und als ein Warner. Deswegen genau davor die Ayah. Ja, jetzt sehen wir diesen Kontext. Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam also in allem zu folgen, das ist die Rechtleitung. Denn sonst ist keiner ist perfekt nach Allah und nach dem Gesandten von Allah sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte von Allah auch nur deswegen, weil er nicht aus sich selbst heraus gesprochen hat, sondern وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Er spricht nicht aus seiner Neigung heraus, sondern es ist nur Offenbarung, die ihm offenbart wird. Also, das ist die Basis, das ist das Zentrum, wohin wir immer zurückkehren müssen. Und dann ist auch nur Einigkeit möglich, unter den Muslimen auch. Dann ist auch nur Einigkeit möglich. Denn ansonsten, jeder wählt nach eigener, je nach Bildung, Intelligenz, Landeszugehörigkeit, Nationalität, Alter, manchmal sogar Geschlecht, hat jeder dann von uns eine eigene Vorliebe, einen eigenen Helden, den er als Zentrum betrachtet. Die einen nehmen die Rechtsschule, die anderen nehmen den Gelehrten, die anderen nehmen irgendeine Richtung, die einen sind eher mit den Strengeren zufrieden, die anderen eher mit den Lockeren zufrieden. Jeder hat eigene Vorlieben. Aber so wird das die Umma nur weiter auseinanderspalten, wie wir sehen bei den Juden und Christen auch, dass sie sich so weit gespalten haben, dass sie sich gegenseitig als Ungläubige bezeichnen. Genauso auch die Muslime untereinander. Wie viele gibt es, die andere Andersdenkende als Ungläubige bezeichnen und sich nicht respektieren können? Warum? Weil wir kein gemeinsames Kriterium mehr haben. Das einzige gemeinsame Kriterium, das alle Muslime haben müssen, ist Koran und Sunna. Und danach ein anderes Kriterium ganz nach oben zu stellen, das ist etwas Falsches. Wie Allah auch im Koran schon bei den Bani Israel kritisiert hat, das wollt ihr denn einen Teil des Buches glauben und einen anderen Teil verleugnen? Wollen wir einen Teil aus dem Koran nehmen und selber ganz nach oben stellen? Ja, das ist jetzt das Kriterium für Wahrheit. Wer das nicht macht, der ist nicht mehr mit uns, der ist nicht mehr auf der Wahrheit. Und andere Teile dafür verleugnen? Ja, also wenn wir auch Koran und Sunna als Huda nehmen wollen, dann komplett. Und auch nicht darin auswählen, was wir am liebsten jetzt als Rechtleitung darstellen wollen. Ja, wie zum Beispiel manche sagen, guck mal, im Koran steht doch, man soll gut sein zu den Waisenkindern und so, das mache ich doch alles. Aber betet nicht, fastet nicht und macht die anderen Sachen nicht. Ja, das geht nicht. Und dann zu sagen, nein, na, guck mal, das ist wahre Frömmigkeit. Waisenkinder pflegen oder gut zu den Menschen zu sein. Das ist wahre Frömmigkeit. Wer das nicht macht, der ist nicht fromm in meinen Augen. Und andere dagegen beten, fasten, machen alles, aber haben eine Zunge, die spitz ist, wie also die Dornen in die Herzen der Menschen treibt. Die haben wieder andere Sachen vernachlässigt. Ja, und also auch wenn wir, was ich damit sagen will, dass auch wenn wir Koran und Sunna als Hidayah, als einzige Kriterien für Rechtleitung nehmen, dann auch komplett nehmen und auch nicht nur Teile davon nehmen. Denn das hat Allah auch bei Bani Israel schon kritisiert. Und das ist eine große Warnung, dass wenn du ihnen folgst, nachdem das Wissen zu dir gekommen ist, dann ist eine große Warnung, dann hast du vor Allah keinen Schützer und keinen Helfer mehr. Allah bewahre uns. Wir sehen auch leider, vielleicht habt ihr das selber noch nicht erlebt, aber gibt es auch oft Anschuldigungen, dass wenn jemand versucht, Koran zu unterrichten oder so, dass man auch sagt, welches Tafsir folgst du denn? Tafsir, also von welchem Gelehrten liest du das denn? Und wenn es nicht der Gelehrte ist, der bei ihnen beliebt ist, dann folgen sie dem gar nicht. Subhanallah. Also das ist auch so etwas Ähnliches, dass man Dinge, die zulässig sind, die nicht das absolute Kriterium sind, dass man die ganz nach oben stellt. Ja, entweder dieser Gelehrte oder gar nicht. Als ob dieser Gelehrte Koran und Sunna in sich vereinigen würde. Und das heißt nicht, um Gottes Willen, dass wir Gelehrte, a'udhu billah, nicht respektieren würden. Aber es geht um die Verhaltensweise der Folger, die meistens das Problem ist. Und die Umma wird also komplett gewarnt, nicht den Juden und Christen versuchen zu erfreuen, indem man ihrem Vorbild folgt oder versucht durch Abstreifung der eigenen Religion, der eigenen Identität, ihnen zu gefallen, ihnen eine Augenweide zu sein. Und zu erkennen, dass darin nicht unsere Rettung liegt. Unsere Rettung liegt im Nachahmen der Rechtleitung von Allah. Und sie werden niemals zufrieden sein, bis dass wir komplett alles aufgegeben haben. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, sie lesen es, so wie es recht ist, es zu lesen. Ulaika yu'minuna bih. Das sind die, die daran glauben. Also hier definiert, jeder, der jetzt gerne gläubig sein möchte, muss jetzt ganz gut aufpassen, denn Allah sagt, das sind die, die daran glauben. Aha. Also wenn wir gerne Gläubige des Buches sein möchten, also bei Allah als solche stehen möchten, dann müssen wir also das Buch so lesen, haqqa tilawatihi, wie es recht ist, wie es sein Recht ist, gelesen zu werden. Wie es sein Recht ist, gelesen zu werden. Tala yatlu heißt wörtlich etwas folgen. Oder etwas zu folgen. Also wir lesen und folgen den Buchstaben mit unseren Augen und der Bedeutung auch mit unserem Verstand. Also in diesem Wort ist also enthalten, dass man liest und versteht. Also das gehört schon mal dazu. Nicht nur rezitieren und rezitieren, auswendig und kein Wort davon verstehen, schon gar nicht praktizieren, sondern haqqa tilawati ist vor allem zu verstehen, nachzudenken und natürlich auch zu praktizieren. Damit ist aber auch die richtige Lesung gemeint. Also was wir Tajwid oder Tartil nennen. Also richtig korrekt zu lesen. Natürlich ist, manche von uns können einfach nicht so gut Arabisch wie ein Araber, aber jeder, soweit er vermag, versucht zu lernen und umzusetzen, wie der Koran richtig korrekt gelesen wird. Das ist auch Haq vom Koran, dass er korrekt gelesen wird. Dass er nicht im deutschen Akzent gelesen wird, jahrelang, sondern dass man schon versucht, wenigstens, jeder, soweit er kann, den Koran so zu lesen, wie er von Allah offenbart wurde. Weil nur das gibt ihm auch die richtige Bedeutung. Ja, wir verändern die Bedeutung, wenn wir ihn nicht korrekt lesen. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, dass diejenigen, die das Buch, die dem Buch das Recht geben, wer ist das? Und er sagt, Ibn Mas'ud, dass bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, das rechte Tilawa, das rechte Lesen ist, das zu erlauben, was es erlaubt, also das, was der Koran erlaubt, erlaubt man. Das zu verbieten, was der Koran verbietet, und es zu lesen, wie es offenbart wurde von Allah. Nicht die Wörter von ihren Plätzen zu ändern und nicht zu interpretieren, ohne nicht eine Auslegung zu machen, als die wirklich ihre Auslegung ist. Also nicht eigene nach Gutdünken das auszulegen, sondern es so auszulegen, wie es richtig ausgelegt werden soll. Und das ist natürlich so, wie der Prophet s.a.w. es gelehrt hat. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt über das rechte Lesen, das ist das Erlaubte zu erlauben, das Verbotene zu verbieten und nicht die Worte zu ändern. Subhanallah. Umar bin al-Khattab radiallahu anhu sagt, dass das sind diejenigen, die, wenn sie eine Ayah, einen Vers lesen, der Barmherzigkeit erwähnt, sie dann Allah dafür bitten. Also sie lesen über Barmherzigkeit und bitten dann Allah, oh Allah, ich bitte dich um deine Barmherzigkeit. Wenn sie eine Ayah rezitieren, die Strafe erwähnt, dann suchen sie Zuflucht davor bei Allah. Also das ist quasi ein aktives, ein kommunikatives Lesen. Also das, was du liest, du antwortest darauf. Also das setzt natürlich Verstehen voraus. Das setzt natürlich Glaube daran voraus. Ja, und das ist auch Sunna des Propheten, wenn er den Koran las und etwas über Barmherzigkeit oder über Strafe las, dann machte er eine entsprechende Dua und war also aktiv am Lesen beteiligt. Wenn mit dieser Ayah die Juden und Christen, die Ahl al-Kitab gemeint sind, weil das sind ja auch Alladina atainahum al-Kitab, diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, das sind ja nicht nur die Muslime, sondern auch die Ahl al-Kitab, die Juden bekamen die Tora und die Christen die Injil. Wenn die damit gemeint sind, dann ist mit Haqqa Tilawati hier gemeint, dass sie ihr Buch so lesen, dass sie auch an den Versen glauben, die Muhammad s.a.w. prophezeit haben. Und dann natürlich konsequenterweise an den Glauben zum Koran geführt werden. Also die Tora oder Injil rechtmäßig lesen, die glauben auch an Rasulullah s.a.w. Aber wenn sie ihr eigenes Buch ignorieren, ändern, beeinflussen und darüber lügen, dann werden sie auch an Muhammad s.a.w. natürlich nicht glauben. Haqqa tilawati. Allah möge uns allen eingeben, das Buch so zu lesen, wie es recht ist, gelesen zu werden. Ulaika yu'minuna bih, denn nur diese glauben wirklich daran. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Und wer es verleugnet, das Buch von Allah zu verleugnen, Das sind dann die Verlierer. Ja, auch wenn sie hier vielleicht Stellung und Glanz um sich haben, aber bei Allah sind das die, die Verlierer sind. Sie haben nichts gewonnen. Sie haben nichts erreicht. Denn das, wofür sie gesandt wurden hier auf die Erde, das haben sie ja nicht gemacht. Das ist, wenn du zum Beispiel einen Angestellten einstellst in dein Unternehmen und du hast ihm eine bestimmte Aufgabe zugeteilt. Und der putzt dein Büro, der macht alles. Aber nicht das, welche die Aufgabe, die du gemacht für ihn beauftragt hast. Dann sagst du auch, du hast deinen Job verloren. Du hast nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe, auch wenn du andere 1000 Sachen gemacht hast. Also den Koran sollen wir also richtig lesen, verstehen, das praktizieren, was er beibringt. Nicht das Erlaubte verbieten und das Verbotene erlaubt machen, sondern entsprechend den Koran leben und den Koran in unser Alltag einbauen. Unser Alltag soll ein Spiegelbild des Koran sein. Und wer das nicht macht, der ist im Verlust. Ya Bani Israila. Wir sehen, nach einigen Ayat, wir haben gesehen, die ganzen letzten 10 Rukur, also die viele Ayat in Surat al-Baqarah, die gesamten letzten, haben über Ahl al-Kitab, vor allem über Bani Israel, gehandelt. Und hier wird jetzt zum Abschluss, dieses Themas, nochmal gesagt, sie werden nochmal mit ihrem Namen angesprochen, Ya Bani Israel, O ihr Kinder von Israel, Uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Gedenkt der Gabe, der Gunst, die ich euch gegeben habe. Und ich habe euch doch über alle Welten bevorzugt. Darüber haben wir schon gesprochen, was dieser Bevorzugung, was das genau war. Nämlich, dass Allah ihnen Propheten gab und auch weltliche Herrschaft gab und ihnen diese besondere Aufgabe gab, dass sie die Botschaft von Allah weitergeben sollten. Das ist eine besondere Gnade von Allah, dass man dafür ausgesucht wird. Und Allah warnt nochmal, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. Und fürchtet euch, schützt euch vor einem Tag, das ist der Tag der Auferstehung, an dem keine Seele einer anderen Seele in irgendetwas Nutzen bringen wird. Du kannst nichts mehr leisten für eine andere Seele. Nichts. وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. Und es wird also von ihr, von der Seele, keine Ersatzleistung mehr angenommen. Dass man sagt, ich gebe alles, bewahre mich vor der Strafe. Dort geht das nicht mehr. وَلَا تَنْفَعُهَا الشَّفَاعَةُ. Und nicht nutzt ihr die Fürsprache, وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ, und ihnen wird nicht geholfen werden. Also es kommt ein Tag, an dem all diese falschen Glauben und falschen Vorurteile und Trotz und Unglaube, an dem all das nichts mehr nützen wird, an dem man keinen Helfer mehr hat. Egal, an wen man sich geklammert hatte in Dunya, an welchen Vorbild oder an welchen Heiligen oder an welchen was auch immer, dieserjenige wird keine Fürsprache, keine Hilfe mehr darstellen am Tag der Auferstehung. Ist es dann nicht besser, sich schon in dieser Welt von diesen Dingen zu lösen und auf Allah alleine zu vertrauen und sich ihm alleine demütig zu ergeben? Und wir sehen, hier wird Bani Israel zum Abschluss, zum zweiten Mal, also nochmal, ähnlich der Ayah, wie sie schon einmal am Anfang des Themas erschien, angesprochen. Wie, wenn man jemandem eine Botschaft gibt und am Anfang also den Menschen anspricht, das ist deine Aufgabe, und am Ende nochmal sagt, also, das ist jetzt deine Aufgabe. Ja, so eine Art von Unterweisung. Am Ende, dass man nochmal sagt, also, das und das ist dir jetzt aufgetragen. So wurde Bani Israel hier nochmal angesprochen, und wir vergessen nicht, dass Bani Israel uns als Beispiel, als Lehre in all ihren ganzen Ayat, die wir gelesen haben, dient, und dass wir uns in diesem Spiegel reinigen sollen. Warum betrachtet man sich im Spiegel? Um irgendwelche Unreinheiten, gegebene, die man im Gesicht vielleicht entdeckt oder an den Kleidern entdeckt, entfernen zu können. Ja, so ein Gläubiger guckt deswegen in den Spiegel. Ja, ein stolzer Mensch guckt in den Spiegel, um sich selbst zu bewundern und sich selbst zu feiern. Aber ein gläubiger Mensch, der schaut in den Spiegel, um sich zu verbessern, um eine Lehre daraus zu ziehen. Und so sollen wir das auch verstehen. Und das alles als eine große Lehre für uns nutzen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.